Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Nach vielen eher strategischen Themen rund um Marketing, Sales und Unternehmenskommunikation habe ich heute mal einen besonderen Gast dabei, denn heute geht es mal um ein doch eher technisches, aber nicht weniger wichtiges Thema rund um das Thema Videokommunikation. Und zwar ist mein heutiger Gast Oliver Hackhausen. Er ist Mitgründer und Inhaber von Concept A Acoustic and Architecture. Und er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Räumen für Musik- und Medienproduktion. Früher zunächst als Musiker in verschiedenen Bands, ein Werdegang, den viele von uns hinter sich haben, und nach dem Architekturstudium dann als Gestalter. Concept A verstehen sich als Augen und Ohren, wenn es um Studiodesign geht, wobei Oliver sich als Gestalter für die Augen eher sieht oder eher als Gestalter bei dem Gesamtangebot das Thema Augen repräsentiert. Richtig. Sprich die Optik. Und deshalb sprechen wir heute auch über die optische und akustische Gestaltung von Räumen für die Markenkommunikation. Das sind beispielsweise halt auch Videostudios, genauso wie Büros und Meetingräume. Oliver, schön, dass du heute bei mir im Podcast dabei bist.
Florian, grüß dich.
Danke für die schöne Einführung. Spannendes Thema. Ja, gerne. Super spannendes Thema. Denn damit bist du einer meiner ersten Fachgäste, also gar nicht mal so um das Strategische oder warum sollte man Videokommunikation heute als Unternehmen machen, sondern wirklich heute reden wir mal wirklich wie setzt man das Ganze von der technischen Seite um? Heute hauptsächlich Gestaltung von Studios. Wie sieht sowas auch im größeren Rahmen, Unternehmenskontext aus? Du hast ja auch sehr, sehr viele Beispiele dabei. Kleiner Hinweis für alle, die meinen Podcast hören. Das wäre jetzt eine Folge, wo es sich definitiv lohnt, mal auf meinen YouTube-Kanal zu gehen und sich die Folge anzuschauen, denn Oliver hat eine ganze Menge zum Zeigen auch dabei. Den Link packe ich unten in die Beschreibung.
Ja, wenn wir über Gestaltung reden, wollte ich natürlich Bilder mitbringen. Ich würde ganz gerne zum Anfang vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück bei Concept A. Warum bin ich jetzt der Gestalter und möchte über Bilder reden, obwohl wir uns mit Studio Design beschäftigen in der Firma? Der Peter, mein Partner, Gründungspartner und ich, wir haben uns getroffen in einem Büro und wir haben gemerkt, dass es Projekte gibt, gerade wenn es um Mediengestaltung, Akustik geht, wo die Leute nicht wirklich aufeinander hören. Man hat so Schnittstellen zwischen den Gestaltern, den Akustikern. Das, was der Gestalter will, es klingt oft nicht gut oder sind die Absorber an der falschen Stelle. Das, was der Akustiker will, will der Architekt oft nicht haben, weil es nicht gut aussieht. Und wir haben gesagt, wir könnten das ja auch mal zusammen machen als ein Verständnis. Wir verstehen uns gegenseitig gut, haben ein Verständnis von dem, was wir brauchen und gehen dann mit einem Plan zum Kunden, statt in Planungsbesprechungen uns zu treffen und dort dann auszuschnapseln, wie jetzt was geht. Und wir haben aber gesagt, diese beiden Felder sind so anspruchsvoll, jedes für sich, dass wir tatsächlich das trennen wollen. Ich bin Augen, Peter ist Ohren und so halten wir auch intern die Kompetenzen, auch jetzt mittlerweile. Wir sind jetzt 10 Mitarbeiter, wir haben 5 Akustiker, 5 Architekten, Innenarchitekten, Setdesigner und dass wir das dann auch so trennen wollen. Und deshalb rede ich heute über Augen, über Studiogestaltung rein als Innenraum, als Gebäude.
Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass ich noch eine weitere Folge mit einem Kollegen aufnehmen werde zum Thema akustische Raumgestaltung. Da bin ich schon sehr drauf gespannt.
Ja, sehr gerne.
Oliver, bevor wir jetzt in Medias Res gehen, starte ich mit einem ganz anderen Thema, nämlich meinen 3 Einstiegsfragen. So von hinten, ne? Um die Ecke durch den Rücken. Völlig unvorbereitet. Aber ich habe festgestellt, also ich glaube nicht, dass wir einen Icebreaker brauchen. Wir kennen uns schon ein bisschen, witzigerweise über einen gemeinsamen Freund schon seit, seit wie vielen Jahren sind wir in Kontakt? Bestimmt schon 2.
Ja, 3, da hätte ich gedacht, ja schon.
Oder 3, ja. Und das Witzige ist, wir haben uns bis heute noch nicht persönlich getroffen, obwohl wir es jedes Mal versuchen, wenn ich in München bin.
Ja.
Es ist, wir schaffen es noch, ich verspreche es dir.
Auf jeden Fall.
Ja, aber ich habe bei meinem Podcast vor einem guten Jahr drei Einstiegsfragen etabliert. Manchmal als Icebreaker, aber grundsätzlich einfach, um die Gesprächspartnerinnen und Partner einfach besser kennenzulernen. Starte mit Frage Nummer 1. Das ist ein bisschen philosophisch, aber nicht dramatisch. Wenn du eines Tages auf dein Leben zurückblicken würdest, ausgehend vom Punkt jetzt, was würdest du bis dahin noch lernen wollen, damit du sagst, Mensch, bin ich froh, dass ich das noch gelernt habe. Was gibt es jetzt, was du jetzt noch nicht beherrschst oder noch nicht so gut beherrschst, dass du sagst, das möchte ich noch lernen?
Wow, okay. Die Frage ist überraschend. Zum einen würde ich gerne Wellenreiten würde ich unbedingt noch lernen wollen, mal abgesehen vom Job jetzt hier oder so. Also Wellenreiten ist was, das habe ich bis jetzt, habe ich öfter mal probiert und bin kläglich gescheitert, obwohl ich mich eigentlich für relativ sportlich halte. Also ich kann schon einen Fuß vor den anderen setzen, aber Wellenreiten habe ich einfach nicht geschafft. Da würde ich gerne noch mal ran.
Sehr gute Antwort, weil sehr konkret.
Ja. Hat jetzt nichts mit dem Job zu tun. Ist alles hier Job. Ansonsten, ich würde gerne noch mal so ein ganz, wir haben gerade in Middle East so einen Radio-Fernsehsender gemacht. Den haben wir als Innenarchitekten und Akustiker vom der Lobby über die Kantine, Chefetage und alle Studios gemacht. Aber so ein Ding würde ich auch gerne noch bauen. Also es war so ein 10-Geschosser, 50.000 Quadratmeter Nutzfläche. Also das wäre beruflich nochmal was. Da würde ich gerne nochmal hin mit unserem Büro.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Also hast du mir, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr hast du mir schon davon erzählt, dass ihr da in der Planung seid. Das heißt, ihr habt nur geplant, aber nicht umgesetzt letzten Endes.
Wir haben das Lead-Design gemacht. Die sind jetzt aktuell auf die bauen in, da gerade, aber da können wir die tägliche Bauleitung nicht leisten. Deshalb haben wir das Lead-Design und wir sind dann punktuell, wenn es zu kritischen Details kommt, die Studios, Raum- und Raumkonstruktion also betreffen, dann kommen wir vorbei.
Spannend. Sehr spannend.
Ist dann super. Dann Projekt, Frage.
Ja. Ja, da bin ich mal vor allen Dingen auf Fotos gespannt, wenn es in die Bauphase geht. Wie würdest du, Frage 2, wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten, wenn Geld keine Rolle spielt? Ganz wichtig bei der Frage, weil manche verstehen das falsch und häufig kriege ich die Antwort, ach so, wie es jetzt ist, alles toll und vielleicht noch ein bisschen so. Nein, es geht darum, also ist okay, aber nein, die Idee der Frage ist, mach den Kopf ganz weit auf. Da kommt, keine Ahnung, der Geist aus der Flasche und sagt, du hast drei Wünsche. Ein Wunsch ist, du darfst dir deinen Arbeitsplatz so gestalten, egal wo auf der Welt, egal wie er aussieht und egal was du machst. Was wäre dein absoluter Traum?
Das ist easy. Haus am Meer, Terrasse über Meer und ein Sonnensegel über mir. Eine Brise weht über die Terrasse. Füße im Sand, da bin ich da.
Und dann da arbeiten.
Ja.
Ja, ich bin bei dir. Wann kann ich dich besuchen kommen? Ist irgendwie auch mein Traum. Wobei, es müsste nicht Sand sein. Mir würde schon irgendwie so oben auf den Klippen reichen.
Ja, reicht auch.
Akustisch gut isoliert, weil meine Frau hat denselben Traum. Nur sie will einen schwarzen Steinway oder Bechsteinflügel da stehen haben, um dann mit Blick auf aufs Meer ihre Songs schreiben zu können. Würde mich auf Dauer in den Wahnsinn treiben. Nichts gegen meine Frau, aber es ist ein großer Unterschied, ob jemand einen fertigen Song präsentiert oder ob du stundenlang hörst, wie ein Song entsteht. Das habe ich fast jeden Tag zu Hause. Ja. Von daher müsste ich dich konsultieren. Das war dann
ja, Schlimmeres.
Du, ich habe es früher ja andersrum gemacht. Ich kann mich entsinnen an Zeiten, das ist schon fast 20 Jahre her, wo ich im Studio saß und vergessen habe, die Tür richtig zuzumachen und sie saß dann draußen im Büro und sie musste sich 2 Stunden lang anhören, wie ich Vocals gerade geschoben habe in Melodyne. Weißt du, so einzelne Phrasen.
Ja, und das ist das Schlimmste. Auch,
das
immer
ist
wieder Qual. Denselben Einstieg. Ja, ja, klar.
Genau. So, last but not least. Welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder welcher bekannten Persönlichkeit würdest du gerne begegnen und was hättet ihr miteinander besprochen oder würdet ihr miteinander besprechen?
David Lee Roth, Sänger Van Halen in den 70ern, als sie gerade losgelegt haben, das wäre ein Ding, da mal zu sein und da diesen Spirit mitzukriegen, wie das startete zu der Zeit in der Musikszene, wie das da, wie sich das angefühlt hat für Van Halen, für David Lee Roth im Besonderen, einer meiner Heroes, mit Eddie Van Halen natürlich, aber ja, als Person fand ich David Lee Roth mal ein bisschen besser, interessanter. Eddie ist natürlich als Musiker eine Klasse für sich gewesen.
Definitiv. Oder wäre ich auch dabei. Also wegen Eddie natürlich als Gitarrist.
Ja.
Ich stelle es mir nur schwer vor, mit David Lee Roth zu kommunizieren, weil der wirkt heute noch immer so, als wäre er irgendwie völlig stoned. Und ich glaube, damals war er auch häufig nicht ganz Herr seiner Sinne, oder?
Ja, begeben wir uns auf ein Level.
Na gut, dann lassen wir das mit dem, was hättet ihr miteinander besprochen. Aber ich bin da voll bei dir. Also ich denke mir auch manchmal, also ich bereue gar nichts. Manchmal denke ich mir, ich wäre schon manchmal gerne 20 Jahre früher geboren und in den 70ern in der Musikszene L.A. oder in London gewesen. Hm. Also ich war jetzt letzte Woche mit meiner Frau in Düsseldorf beim Toto-Konzert. Wenn du da die Jungs über die Bühne hüpfen siehst, also von den Gründungsmitgliedern sind nur noch zwei dabei oder gar nicht mal nur noch einer, im Prinzip nur noch Steve Lukather. John Williams ist ja gar nicht Gründungsmitglied. Oder Joseph Williams, der Sohn von John Williams. Mhm. Aber trotzdem, die anderen Musiker sind alles Schulfreunde von Steve Lukather, auch alle so Mitte 60. Und es ist der Wahnsinn, was sie da auf der Bühne abfeiern. Und da habe ich mir noch ein paar YouTube-Videos angeguckt, was der so erzählt aus den Ende 70er, Mitte 80er Jahren, was da musikalisch lief. Das war echt ganz großes Kino.
Ja, so stelle ich es mir vor. Aber wer weiß, manchmal ist ja auch, wenn du dann da reingucken darfst, dann wird es manchmal ganz banal. Aber natürlich, für mich hat es alles noch Sternenstaub drauf.
Ja, wollen wir auch gar nicht kaputt machen. Das war so, definitiv.
Genau.
So alles ganz toll. Ja, dann lass uns mal in Medias Res gehen.
Ja, gerne.
Und zwar, das Spannende bei euch ist ja nicht nur, dass ihr fachlich natürlich hochkompetent seid, sondern ihr habt auch einfach wahnsinnig viele prominente und spannende und bekannte Unternehmen in Projekten betreut. Ja, lass uns einfach mal starten. Wie sieht denn so eine, das ist blöd gesagt, weil es ja alles individuell ist, aber so eine typische Projektentwicklung aus? Kunde kommt auf euch zu und...
Und wir machen ein Grundlagengespräch. Was willst du eigentlich machen? Worauf kommt es dir an? Was ist wichtig in dem Projekt? Ist es wichtiger, wie du arbeitest, dass du Tageslicht hast? Brauchst du eine Höhle? Dann natürlich von der Akustik, was für ein Pult, was für eine technische Umgebung hast du? Was für Lautsprecher hast du? Das sind so die klassischen Basics, wie wir bei Studios immer so rangehen. Und natürlich kommt dann immer mehr dazu, wo bewegen wir uns? In welchem Kontext bewegen wir uns? Ist es eine Firma, wo dann auch ringsrum Büros sind, andere Produktionseinheiten, ist es ein Zusammenhang mit einem großen Produktionsstudio, ist es Film, ist es reine Musik, also das ist immer total unterschiedlich und oft ist es dem Kunden am Anfang auch noch gar nicht klar, wie komplex eigentlich seine Anforderungen sind, und das müssen wir dann mit dem rausarbeiten. Und das passiert meistens tatsächlich, bevor wir überhaupt mal ein Planungsangebot oder irgendwas legen, weil wir können nicht was ins Blaue anbieten, ohne genau zu wissen, was der Kunde haben möchte. Und wenn wir diese ganzen Infos dann haben, dann können wir überhaupt mal ein Angebot legen. Wenn es ganz schwierig wird, dann sagen wir tatsächlich irgendwie, okay, wir machen jetzt erstmal einen Workshop mit dir, um Grundlagen zu ermitteln. Dass wir einfach rausfinden, was brauchst du, wen brauchen wir noch im Projekt, brauchen wir noch andere Fachleute dabei und was kostet's? Weil Budget ist natürlich immer eine ganz wichtige Frage am Anfang.
Mhm. Ja, kann ich absolut bestätigen. Bei uns geht's natürlich um etwas andere, sag ich mal, anders gelagerte Größenordnungen und Themen, aber der Anfang ist gerade dieses, der Kunde weiß noch eigentlich gar nicht, was er will. Ich denke besonders, weil du ja auch schon am Anfang im Vorgespräch erzählt hattest, ihr macht ja auch doch öfters für Unternehmen, Corporate Studios habt ihr auch das Thema. Da ist es wahrscheinlich noch krasser, weil viele Unternehmen haben ja vorher gar nicht groß Berührung mit dem Thema gehabt. Ich erinnere mich da an ein potenziell gemeinsames Projekt, was dann für uns beide nichts geworden ist, an das ein oder andere.
Ja.
Es gab ja in den letzten 3 Jahren ja so ein paar Projekte, wo du so nett warst und bei uns angefragt hast, ob wir es nicht zusammen machen mit der technischen Ausstattung. Und da war es ja auch jedes Mal so, dass der Kunde eigentlich, ich erinnere mich nur ans Letzte, gar keine oder völlig abstruse Vorstellung hatte. Ja. Wie sind da so deine allgemeinen Erfahrungen?
Ja, das haben wir natürlich ganz oft. Es muss alles können, es muss auf einem mega professionellen bis High-End-Standard sein. Und dann ist aber oft das Budget eines kleineren Heimstudios, wo man einfach dem Kunden dann sagen muss, das passt nicht zusammen. Und ja, ich weiß nicht, aus welchen Welten die manchmal kommen. Manchmal sind es dann auch, glaube ich, so, die kommen aus so einer Consumer-Welt raus und meinen, ja, hier so eine Logitech-Kamera und so ein Mikro, das muss doch reichen. So, ja, aber nicht bei dem, was du mir gerade erzählt hast, was du machen willst. Weißt du selber ja auch. Und oft geben das die Räume schon gar nicht her. Also bei dem Projekt, was du gerade meintest, da war ja schon der Raum. Nebenan höre ich die Teeküche klappern und ich höre gegenüber die Tür zuschlagen. So kann man halt nicht produzieren. Es funktioniert halt nicht.
Und dann das Budget. Ich erinnere mich noch an die Aufstellung der Wünsche. Euer Kostenvoranschlag, der glaube ich nur für das Bauen, die wollten ja so ein Set sogar noch haben. Lüftung wäre notwendig gewesen, haben sie abgewählt, obwohl der Raum keinerlei Fenster hat und nur so ein, ich glaube so, was war das, ein 100er Rohr für eine Lüftung war da verbaut.
Mhm. Ja.
Und dann waren die bereit, ein Zehntel dessen, was ihr allein für das Bauliche und das Set-Design und die Möbel veranschlagt habt, für alles zu investieren. Also inklusive Technik, inklusive Schulung. Das Beste war 30-seitiges Pamphlet, wo, glaube ich, jedes vierte Wort war State of the Art, State of the Art. Es klang mir allerdings sehr nach KI-generiertem Text, muss ich ehrlich sagen, von jemandem, der vom Fach keine Ahnung hatte.
Stimmt, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ja, wahrscheinlich, klar. Das haben die sich machen lassen über die KI. Ja, und das ist so leider ein blödes Beispiel, trotz aller Vorgespräche. Wir waren in dem Raum, wir haben auf alle Probleme hingewiesen und die haben gesagt, ja natürlich, das geht gar nicht, das muss weg, das muss weg. Wir haben da vor Ort schon gesagt, also dann müssen wir bauen, müssen Boden aufmachen, Decke aufmachen, wir müssen Klima nachziehen, wir müssen zumindest Schalldämpfer in die Lüftung bauen als Minimalmaßnahme. Dazu müssen wir auch an die Decke ran. Also war schon klar, es war alles kommuniziert, aber trotz, und es wurde nur immer heftig genickt. Und als das Budget dann auf dem Tisch lag, kam das große Erwachen. Ja, ich weiß auch nicht, wie man es dann manchmal besser machen soll. Ich weiß nicht, ob die Leute dann vielleicht da noch nicht zuhören. Vielleicht ist das auch oft das Corporate, manche Corporates da auch erst noch reinwachsen müssen. Wie gesagt, ich glaube, die denken manchmal, ihre Konferenzraumausstattung würde ja reichen. Das hat ja auch schon eine Menge Geld gekostet.
Das ist der Klassiker. Also zwei Situationen, die ich häufig erlebe, die du wahrscheinlich genauso erlebst, weil ihr macht ja auch Konferenzraumausstattung, hatten wir ja kürzlich auch Kontakt. Die eine Sache ist genau dieses Jahr, wir haben ja ein Konferenzsystem von der Stange, ne, von XYZ. Wir wollen jetzt auch, da machen wir jetzt auch Videocast mit, wir wollen jetzt gerne auch Podcasts, wir wollen YouTube und sonst was. Reicht doch, oder? Das ist so, wie wenn ich mir, keine Ahnung, ich kaufe mir einen LKW und will damit irgendwie Formel 1 fahren. Das hat miteinander ja gar nichts zu tun, auch wenn es beides fahren kann. Ne?
Ja.
Oder ich habe das andere extrem häufig erlebt. Unternehmen, gerade die großen, haben große Studios, also wirklich ordentliche TV-Studios, die in der Corona-Zeit angeschafft wurden für viel Geld. Also völlig in Ordnung. Nur wo man sich nach Corona keine Gedanken gemacht hat, was machen wir jetzt damit? Weil die Notwendigkeit, Townhalls oder Livestreams zu machen, war nicht mehr in dem Maße vorhanden. Mhm. Und die verstauben. Das habe ich echt ein paar Mal erlebt in großen Unternehmen. Ist ja, das oft Thema Einsatz?
Ja. Oft ist es ja dann auch, dass die Mitarbeiter dann nicht mehr da sind. Also das Know-how ist weg aus der Firma. Und dann ist da irgendwo so ein Raum, ja, da haben wir noch was, aber ja, funktioniert nicht. So, ist dann oft so, ja, funktioniert ja nicht. Also lassen wir es weg. Schade, ja. Sehr schade.
Was ist denn deine Erfahrung so wirklich der langfristigen Nutzung? Sind die alle schon klar mit dem, was sie machen wollen, zumindest bei ein paar Themen? Oder weil du eben schon sagtest, da gibt es auch sehr viel am Anfang noch, wo wollt ihr hin zu besprechen?
Ja, es gibt natürlich so und so. Also die Beispiele, die ich gleich noch zeigen will, das sind jetzt natürlich sehr gelungene Beispiele und Firmen, die auch gut damit arbeiten, die aber auch alle irgendwie aus dem Medienbereich kommen. Bei anderen Firmen, die jetzt einfach meinen, wir müssen jetzt Content produzieren, weil jede Firma muss ja heute irgendwie Content produzieren, um bei Social Media sichtbar zu sein, um überhaupt in ihrer Marketingstrategie sichtbar zu werden. Aber da bist du auch mehr zu Hause. Da bin ich nicht so, da bin ich eher der Nachplapperer, das, was wir Kunden sagen. Und da gibt's natürlich welche, bei denen geht das auf. Das funktioniert, das ist gut. Aber es gibt genauso viele, wo das dann wieder einschläft. Entweder schläft es schon nach dem ersten Konzept ein, was man uns dann hoffentlich auch bezahlt hat. Oder einfach, es wird dann installiert, es wird am Anfang genutzt, aber es erweist sich nicht so als die Strategie oder die sie bedienen können und dann schläft's halt ein.
Ja, das ist ein ganz großes Thema. Also wie gesagt, gerade durch viele Szenarien, die in der Corona-Zeit hauruck aus dem Boden gestampft wurden, weil man musste halt, ohne dann da an einem langfristigen Konzept zu arbeiten oder eine langfristige Strategie gedacht zu haben. Dann lass uns mal rangehen. Wenn jetzt ein Kunde sagt, finde ich super, wir haben eine Möglichkeit gefunden, lass uns mal als konkretes Beispiel, du bringst ja gleich noch verschiedene Projektbeispiele, aber mal als Ansatz nehmen, wirklich ein Unternehmen, Konzern, großer Mittelständler sagt, wir brauchen jetzt ein Corporate Studio für Townhalls, Livestream, was auch immer, bitte richt uns das ein. Die Richtung ist klar, die Wichtigkeiten sind klar. Was ist dann der nächste Schritt?
Soll ich es kurz an einem Projekt zeigen? Ich habe da eins vorbereitet.
Können wir gerne machen. Du hast ja eins, genau.
Ich muss mal hier vorscrollen. Das ist mehr ein anderes. Hier, das ist das, genau.
Kurzer Hinweis nochmal für alle, die den Podcast hören. Jetzt wäre der Moment, in die Podcast-Beschreibung zu gucken, den YouTube-Link zu klicken und auf die Videoversion zu wechseln, weil Oliver hat jetzt hier Baupläne und auch Fotos von einigen Projekten, die er uns zeigt.
Das ist mal so ein klassisches Beispiel von einer Firma, ein Mittelständler, in dem Fall Eintracht Frankfurt, der Fußballverein, der natürlich einen ganz arg Bedarf hat an Mediencontent, um sich selber darzustellen auf den verschiedensten Kanälen und das auch in einem etwas größeren Maßstab. Das geht ja ein bisschen über Instagram oder über TikTok hinaus. Die bespielen ja ganz viele Kanäle und stellen auch Fernsehsendern ihr Footage zur Verfügung etc. Die haben sich ein neues Trainingsgelände gebaut. Und auf diesem Trainingscampus wollten sie auch einen Medienraum haben und überhaupt einen Medienhub, wo sie Content produzieren können, abseits der Spiele und der Pressekonferenzen, die dann im Stadion stattfinden, also so in ihrer täglichen Umgebung. Und die wollten das dann auch in etwas größerem Maßstab angehen. Also dieser Maßstab war schon gesetzt, also denen war klar, wir möchten gerne einmal so einen Pressekonferenzraum haben, wir möchten ein Studio haben, wo wir mal mit Spielern Interviews oder Video-Image-Filme produzieren können. Wir brauchen eine gewisse Art von Regie für die Produktion und wir brauchen eine Nachbearbeitung, eine Postproduktion. Hier sehen wir jetzt in dem Grundriss, also hier oben ist die große Eingangshalle, direkt dran ist eine Besucherlobby für diesen Pressebereich. Die kann man mit großen Türen öffnen zu diesem Raum, der hier unten links ist. Das ist dann eigentlich der Medienraum, wo Pressekonferenzen etc. stattfinden. Hier ist dann dieses Podium, wo dann auch die Manager, Trainer, Spieler, wer auch immer da interviewt oder was zu verkünden hat, sitzt. Im Anschluss hinten dran ist ein Multimedia-Studio für Fotos, Videoproduktionen. Oben drüber Regieplätze, Rackraum und dann hier im Hintergrund sind Nachbearbeitungsplätze. Das ist also schon eine etwas größere Hausnummer, aber das ist schon ein sehr gelungenes Beispiel, finde ich, weil ich glaube, viele Firmen sollten sowas mal in Erwägung ziehen, ob sie das machen. Ich selber bin natürlich jetzt nicht der BWLer oder der Firmenlenker, der weiß, welche Firmen das sind, aber in der Unterhaltung mit Eintracht Frankfurt, also das ist nicht so abwegig, dass man das in so einer Größenordnung macht. Weil es soll ja auch gut werden. Also wenn das weißt du selber, Florian, wenn die Qualität da nicht stimmt, dann kann das auch nach hinten losgehen. So, und wir wurden dann für diesen ganzen Bereich mit der Akustikplanung beauftragt, also dass die Schalldämmung unter den Räumen stimmt, dass man parallele Nutzungen haben kann. Vorne ist eine Pressekonferenz, hinten wird ein Video produziert. Die Regie kann beide Räume bedienen. Es gibt Schneideräume und Nachvertonungsräume, so Voice-Over-Booths. Und das sollen natürlich alle parallel funktionieren im Idealfall. Dann, das ist die Schalldämmung, die wir dafür geplant haben. Dann haben wir die Raumakustik natürlich für jeden Raum individuell geplant nach Ansprüchen der Nutzer. Weil Raumakustik kann ich natürlich auch von bis planen, genauso wie Schalldämmung. Also ich werde jetzt nicht, also um beim anderen Beispiel zu sein, wenn ich ein Musikstudio habe und da spielt einer Schlagzeug und ich will nebenan einen Sprecher aufnehmen, da muss ich schon sehr viel Aufwand betreiben, um diese Schalldämmung hinzubekommen. Und das kostet natürlich alles Geld. Ähnlich ist es in der Raumakustik. Ich muss ja jetzt natürlich für so einen Pressekonferenzraum keine Raumakustik wie in einer Tonregie, in einer Musikregie machen. Und deshalb ist das immer angemessen, dass man muss gucken, was ist angemessen, wo will der Kunde hin. Und dann haben wir hier auch die Gestaltung übernommen für diesen Pressekonferenzraum vorne dran. Und so sieht das ganze Ding dann nachher aus. Wir haben uns halt die CI von Eintracht Frankfurt angeguckt. Mir klar, schwarz, rot, weiß, das sind die Farben von Eintracht Frankfurt. Der ganze Campus ist auch schon so gehalten, das ganze Gebäude, das wir uns da einfügen. Und wir haben natürlich mit Fußball zu tun. Deshalb haben wir gesagt, hinten gibt es dieses multifunktionale Podest. wo dann auch ein Rasen drauf ist, also dass man wirklich so auf Grasnarbe mit den Fußballern, mit der den Medien sprechen kann. Vorne sieht man dieses Podest, wo die Pressekonferenz stattfindet, dazwischen die Journalisten.
Mhm. Dieses Podest. Das ist echter Rasen?
Blöde Frage. Echter Rasen war es zumindest am Anfang. Ich war jetzt über ein Jahr nicht mehr da. Ich weiß es nicht, ob das tatsächlich noch Rasen ist. Spannend. Aber am Anfang war es das, auf jeden Fall.
Spannend beim Mähen im geschlossenen Raum.
Ja, es ist nicht so viel. Ich glaube, das kannst du notfalls mit der Schere mähen.
Also, ja gut, dann.
Und die haben Greenkeeper, glaub mir, die haben guten Rasen.
Wäre schön anders.
Im Zweifelsfall wird da einfach ein neuer Rasen ausgerollt, wenn man es braucht, oder?
Mhm. Ja.
Ja. Ja, und hier sieht man links diese Trennwand zu dieser Besucherlobby. Das heißt, dieser Raum ist auch schaltbar. Das soll groß geöffnet werden können, dass wenn man so Bankette hat und mehr Leute hat, man kann auch dieses Podest dann verändern. Also dieses Podest ist beweglich, man kann es verschieben, man kann es in der Höhe verstellen. Es kann als so zum Sitzen, als Sitzlandschaft dienen. Man kann es in der Höhe verstellen, dann kann man als Kamerapodest es aufstellen. Man kann es auch noch anders zusammenschieben. Dann kann man auch ein Buffet darauf aufbauen, wenn man möchte. Dann haben wir vorne diese Videowand mitgeplant. Natürlich, wir fassen keine Kabel an. Das machst du mit deinen Kollegen. Wir haben halt diesen Raum gestaltet, wie die Videowand aussieht. Was das dann ist, das machen dann Audio-Videoplaner. Und haben diese Möblierung auch geplant, multifunktional, die da rein soll. Haben dieses Deckengrid geplant, an dem jetzt mal hier die Grundbeleuchtung für den Raum dran ist, dass man dann einfach den Raum auch mal komplett hell machen kann. Und dann gibt es verschiedene Beleuchtungsszenarien und es gibt da natürlich auch Kameralicht, was da jetzt zum Beispiel hier in der Mitte mal hängt, diese Scheinwerfer mit den Shutterklappen. Und diese Elemente, die dazwischen hängen, das sind zum Beispiel Akustikelemente jetzt hier in dem Fall, dass dieser Raum einfach auch, egal wo und egal in welcher Ecke und für welche Nutzung ich den nehme, dass die Akustik immer einen professionellen Standard hat, dass man also da ohne Flatter-Echos aufnehmen kann.
Mhm. Hohe Sprachverständlichkeit ist ja ganz wichtig, ne? Hohe Sprachverständlichkeit. Absolut, ja. Und geringe Ermüdung für die Zuhörer.
Genau. Und dieser Raum ist für 80 bis 120 Leute. Also klar, wenn da 80 bis 120 Leute Medienvertreter sind, da wird dann auch mal ein etwas lauter gemurmelt zwischendurch.
Mhm. Ja, da wirkt sich natürlich eine gute Raumakustik sofort aus.
Ja, genau.
Ja, spannend.
Ja, das ist so wirklich jetzt gehobenes Corporate-Studio. Das ist natürlich, machen wir auch kleinere Sachen, wo es wirklich dann um einen Hintersetzer, einen Raum geht, der eine vernünftige Schalldämmung hat, eine Frischluft hat, sodass man da länger auch reden kann. Wenn da sich der CEO einen Bericht aufsprechen muss, zu seinen Mitarbeitern reden muss, dann muss der sich da auch länger drin aufhalten können, ohne direkt Schweißperlen zu kriegen und so. Deshalb, das muss alles stimmen. Und das ist eigentlich auch so, wie soll ich sagen, der Einstieg für uns. Also es muss schon ein professionelles Studio sein. Wir möchten ungerne, dass, wenn wir jetzt einen Kompromiss machen, wir sagen zum Beispiel, naja, die Lüftung brauchen wir jetzt nicht, der steht da nicht so lange drin. Ja, aber überlegt euch wirklich, was denn doch, wenn euer Chef da 3 Stunden drin steht und der kommt einfach auf dem Bild nicht gut rüber und der fühlt sich nicht gut. War es das dann wert? Müssen wir dann nicht nachher sagen, naja, da haben wir einen Kompromiss gemacht, das war vielleicht nicht so gut. Und wir müssen halt immer diese Kompromisse mit den Kunden ausloten. Es gibt bestimmt eine Grenze nach, oder es gibt eine Grenze nach unten, bei der wir sagen, okay, dann sind wir vielleicht nicht die Richtigen. Und nach oben gibt's eigentlich keine Grenze.
Das ist schön. Das mit der Lüftung und der Klimaanlage kann ich hier gerade bestätigen aus 2 Projekten. 2 recht großen Projekten, zumindest für unser Kaliber. Und da haben wir genau das Thema. Also wir haben mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besprochen, in den Räumen braucht es bei beiden Kunden, es braucht eine Klimaanlage. Ihr werdet im Sommer da drinnen sterben. Mhm. Also wir bauen ja jetzt keine kompletten Räume from the scratch, wie ihr das macht, sondern es ist bei uns ja durch den täglichen Einsatz, auch durch die Mitarbeiter selber, eine etwas andere Herausforderung. Es muss halt einfach und schnell nutzbar sein für jeden. Aber trotzdem, wenn da eine Fensterfront drin ist, da kannst du einen Akustikvorhang vormachen, ist super, aber es wird trotzdem heiß da drin. Und beide Studios sind nicht im Sommer entstanden. Mhm. Bei dem einen haben wir uns die Räumlichkeiten im Hochsommer angeguckt und schon gesagt, also jetzt ist ja schon hier eine richtig tolle Luft drin, wartet mal ab, wenn hier mal Technik dran läuft. Nein, wurde aber abgewählt. Wir haben mittlerweile mit beiden Kunden, also mit Mitarbeitern, Wetten laufen inoffiziell, wann die Klimaanlagen eingebaut werden. Ich tippe bei beiden auf spätestens Mitte Juni sind da Klimaanlagen drin, weil jetzt schon nach einer Stunde hältst du es da drin nicht mehr aus.
Klar.
Aber schön zu hören, dass es bei euch auch Thema ist, dass nicht die Kunden sofort verstehen, wie wichtig das ist.
Nee, absolut. Hier war es natürlich relativ einfach, weil es ein Neubau ist. Wir aber der überwiegende Teil unserer Projekte sind im Bestand und da haben wir genau mit den Themen zu kämpfen. Und auch in professionellen Studios, weiß nicht, Terramata, die für National Geographic Dokumentationen machen und so weiter, die haben sich in Wien eine alte Villa geholt. Wunderschön, repräsentativ und die Studios sind auch wirklich sehen gut aus, klingen gut, aber strick mal in so eine alte Villa Lüftungskanäle rein, die du brauchst, um so Studios zu betreiben. Das war schon eine Herausforderung. Aber wie gesagt, aber dafür sind wir da. Dafür lohnt es sich oder ist es auch wirtschaftlich wirklich einen Architekten in so einem Projekt zu haben?
Definitiv. Spannend. Was hast du noch zu zeigen? Jetzt sind wir ja gerade mal dabei.
Ja, genau. Jetzt habe ich mit dem letzten Projekt angefangen. Da gehen wir jetzt mal von hinten nach vorne. Jetzt muss ich mal hier schnell durchscrollen, skippen. Ja, natürlich eine Mediencompany, die kennen wir alle, Dolby. Wir hatten die letzten 2 Jahre das Glück und durften bei Dolby am neuen Headquarter in Nürnberg mitarbeiten. Und dort war eine größere Planungsgruppe beisammen. Also da waren mehr Akustiker externe dabei. Da waren wir nicht für die Raumakustik zuständig, weil Dolby hat schon aus ihrer Geschichte heraus einen Akustiker, mit dem sie fest zusammenarbeiten. Und das ist ja auch in Ordnung. Der weiß, was die wollen, wie die ticken. Wir haben dort als Architekten, Gestalter und Projektmanager mitgearbeitet, waren aber eher an der Projektleitung. Also wir waren jetzt nicht die Architekten, die das ganze Gebäude machen oder auch nicht die tägliche Bauleitung machen, sondern wir waren dann für diese besonderen Ecken, dass eben eine Mediencompany in ein ganz normales Bürogebäude gehen kann. Für die waren wir zuständig und darauf zu achten, dass es da nachher nicht ausbeißt. Weil dieses Gebäude, was wir oben links sehen, das war als ganz normales Bürogebäude konzipiert und der Vermieter wollte unbedingt Dolby als Mieter dort haben und dafür hat er dann auch sehr viel machbar gemacht. So hat er zum Beispiel, wie wir unten rechts sehen, einen Teil der Fassade aufgerissen, sodass dort Autos reinfahren können. Dolby arbeitet natürlich viel an Immersive Audio, gerade in Autos und deshalb brauchen die natürlich Autos. Als wir angefangen haben, das Projekt zu konzipieren, hieß es noch, ja, da kommt ein Auto rein und das wird vielleicht 3-mal im Jahr gewechselt. Mittlerweile stehen dort 2 Autos, mehr passen nicht und die werden alle paar Tage gewechselt, weil so viele Autohersteller mittlerweile Immersive Audio im Auto haben wollen, was auch wirklich Sinn macht. Also ich persönlich mag es sehr gerne, wenn ich da drin sitze. Ich finde es super beeindruckend, wie das im Auto klingt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal angehört hast. Das ist ein Mehrwert.
Vorausgesetzt, die Musik, die man hört, ist auch entsprechend gut gemischt. Also ich sag mal so, totgeprügelte aktuelle Popmusik. Naja, ist Geschmackssache, aber gerade das ganze Thema hochwertige Abhöranlagen macht erst dann richtig Spaß, wenn die Musik noch Dynamik hat und nicht völlig platt gematscht und kurz vorm Zerren ist.
Ja.
Das ist aber ein anderes Thema.
Da fehlt mir die Alltagserfahrung. Ich saß dann bei Dolby in den Autos drin oder ich bin auf Messen, wo ich das natürlich präsentiert bekomme und da passt das ja. Da bekommt man ja schon die besseren Sachen zu hören. Nicht die, die nicht funktioniert haben. Wäre blöd.
Nee, wie gesagt, dafür ist so diese 0815 Popmusik, die heutzutage im Radio läuft oder auch alles andere Mainstreamige, ist da einfach klanglich und technisch nicht gut für geeignet, weil es gerade wenn du hochwertige Abhörsysteme hast, auch im Studio. Ich habe das früher, als ich noch Workshops gemacht habe zu dem Thema, immer, wenn mir die Teilnehmer sagten, ja, aber mein Song muss so knallen wie im Radio. Ich sage, okay, jetzt dann nehmen wir mal einen Song aus dem Radio hier im Studio, gute Akustik. Und dann spielen wir dir mal vorher einen Song an, der 20, 30 Jahre alt ist, der noch Dynamik hat, der noch gelebt hat. Und mit gleicher Abhörlautstärke gehen wir jetzt mal auf die aktuelle Nummer. Die sind erstmal einen halben Meter zurückgesprungen, weil es ins Gesicht geknallt ist, so laut. Und dann haben sie erst gemerkt, wie wenig Tiefe, wie wenig Räumlichkeit, wie wenig Dynamik da noch drin ist. Es ist einfach nur noch am Knallen und am Zerren teilweise auch. Ja. Das hörst du halt auf so richtig guten Abhörsystemen. Muss jetzt nicht 20.000 Euro Stereoanlage oder sowas sein, aber schon auf besseren als, ich sag mal so Küchenradio, hörst du das halt. Und bin mal gespannt, wie die Entwicklung da weitergeht.
Ich war gerade am Montag bei einem Lautsprecherhersteller, eher aus dem Hi-Fi-Bereich, aber da halt auch so eine High-End-Firma in Berlin. Und für die bereden wir gerade, ob wir einen Raum für die bauen dürfen, planen dürfen. Und da haben wir natürlich auch Probe gehört. Und da haben wir dann tatsächlich auch mal uns so ein paar Sachen aus den 90ern angehört, wo wirklich dann so Artefakte drauf sind, wo man nicht so, oh wow, die hörst du sonst einfach nicht. Das ist schon, das ist beeindruckend. Ja, aber genauso ein Kunde ist ja Dolby hier auch. Also Dolby lebt natürlich davon, dass sie hören. Also die müssen ja den ganzen Tag mit den Ohren arbeiten. Und gleichzeitig müssen sie aber auch Content produzieren, also um einfach für sich weiterzuarbeiten. Das ist jetzt nicht in Nürnberg hauptsächlich der Fall. Nürnberg ist tatsächlich ein Entwicklungsstandort für Standort für Dolby. Aber also in Nürnberg arbeitet man viel an Automotive und an Dolby Vision. Ich hoffe, Dolby Vision. Ich weiß, ich bin nicht Dolby, wenn ich da etwas Falsches gesagt habe und das irgendjemand hört, Entschuldigung. Aber ich meine, so war es. Und dann haben wir natürlich viele Räume dort planen dürfen. Also wie zum Beispiel hier, da gibt es einen Multimedia-Raum, einen Multipurpose-Raum, der akustisch hoch bearbeitet ist und sehr gut ist, wo man wirklich von Aufnahmen, Gesang, Schlagzeug, Gitarre, Bass, das ist jetzt das Setup der Hausband, aber auch man andere Content alles aufnehmen kann, also Multipurpose, und auch gibt's einen kleinen Platz hier zur Nachbearbeitung für die Produktion. Und das geht natürlich bis hin in so einen Raum, der natürlich absolut experimentell ist. Das ist natürlich jenseits von Corporate Studio, über das wir jetzt eigentlich reden. Das ist ja, das hat natürlich niemand zu Hause, es sei denn, er ist Hersteller von solchen Systemen. Aber die haben natürlich auch Sachen, weil die sagen, die haben ja auch Consumer-Produkte, und die muss man auch in einem Consumer-Environment präsentieren. Und deshalb waren halt auch viele ihrer Vorführ- und auch Probehörräume, sehen halt aus, soll dann halt auch sehen wie ein Wohnzimmer. Und das ist jetzt ein Wohnzimmer, in dem man auch schnell Lautsprecher-Setups verändern kann, also relativ schnell. Und man verschiedene Höreigenschaften raumakustische Eigenschaften verändern kann. Wie zum Beispiel, man kann mal eben die Decken verändern, dass sie mehr reflektiv sind oder doch absorptiver sind. Das geht relativ schnell. Dass man, wenn man zum Beispiel Soundbars hat, die mit Reflektionen arbeiten, um Atmos-Sounds zu kreieren. Und sowas ist natürlich dann Vorgabe gewesen für so einen Raum. Und das geht bis hin zu die ganz normalen, normalen Konferenzräume, die alle immer auch dem Zweck dienen sollten, natürlich Dolby zu repräsentieren. Also hat jeder Besprechungsraum ein anderes Thema. Und der Raum hier wurde von Kraftwerk designt. Also diese Wand, das ist tatsächlich, die hat Kraftwerk gemacht. Wir hatten am Anfang da einen Entwurf, wo halt dann eher kraftwerklastig war irgendwie. Und wir hatten einfach an dieser roten Wand waren vier schwarze Krawatten. So, das war, der Entwurf war nicht von uns, der war von einem Kollegen, aber den fanden wir super. Den haben wir dann supported und haben den dann an Kraftwerk gegeben zur Freigabe. Und Kraftwerk hat gesagt, nee, kommt, wir machen jetzt mal was anderes. Und Dolby ist tatsächlich eine der Bands, die wichtig ist. Kraftwerk ist eine der Bands, die wichtig ist für die Dolby-Entwicklung, weil sie früh mit Dolby Sounds experimentiert haben und in Atmos gearbeitet haben. Und deshalb haben sie diese Wand gemacht. So, das heißt, einerseits kann ich in dem Raum Dolby-related Content produzieren. Ich kann ganz normal meine Audio-Videokonferenzen abhalten oder auch so Meetings machen. Und so ist jeder Raum gebrandet und ist auch multifunktional nutzbar.
Ist jetzt gerade ein schönes Beispiel, weil ich sag mal, vom Setting an sich ist es etwas, was man in eigentlich jedem Unternehmen findet. Und gestern waren wir auch bei einem Unternehmen aus dem Maschinenbau, die haben im Prinzip ein bisschen andere Möblierung, aber was die Technik und den Raum als solches betrifft, genau so ein Setting, Besprechungstisch, Fensterfront, dann einen großen Bildschirm mit der Webcam drunter, Lautsprecher, Mikrofone irgendwo. Nur der ganz große Unterschied, bei denen hatten wir 4 Meter hohe Decken und das Einzige, was akustisch gemacht war, war eine Odenwalddecke mit, naja, also ich sag mal, die Effizienz oder die Wirksamkeit tendierte gegen Null, es hat gescheppert und geheilt da drin. Und das ist halt, es war nicht bewusst, wie viel das natürlich akustisch ausmacht auf die Sprachqualität und Übertragung, wenn man dann online miteinander kommuniziert. Aber das ist etwas, was du eigentlich in jedem Unternehmen triffst, meiner Erfahrung nach. Du hast Besprechungsräume, nahezu nichts an der Akustik gemacht, Standard-Videokonferenztechnik. Wie ist das bei euren Kunden, wenn ihr so ein Gesamtprojekt macht? Sind die von vornherein schon offen dafür, dass, wenn es auch um solche klassischen Besprechungs- oder Videokonferenzräume geht, dass da dann auch in Akustik investiert wird, oder braucht es dann selbst in so einem Gesamtprojekt noch Überzeugungsarbeit von eurer Seite?
Also bei den Kunden, wo wir das bis jetzt machen durften, das sind meistens ja Kunden aus der Medienbranche, sonst wären wir gar nicht erst so in Verbindung getreten, müssen wir da nicht viel Überzeugungsarbeit leisten. Es wird natürlich trotzdem aufs Budget geguckt. So ist dieser Raum jetzt hier, der ist funktional. Das ist natürlich keine Studioakustik. Aber es gibt Deckensegel, die akustisch wirksam sind. Es gibt diese ganze Front, die schwarze rechts, die ist absorptiv. Es gibt hinter dem Deckensegel noch ein paar Kantenabsorber. Und diese Stores, die da hinten sind, diese Lamellen, die sind jetzt ausgetauscht worden gegen einen akustisch wirksamen Vorhang. Das ist so die untere Grenze. Das heißt, ich habe in jeder Raumachse einmal absorbiert. Also vorne, hinten, links, rechts, oben, unten. Dann sind die Flatter-Echos schon mal weg. Und damit kann ich ja schon Sprache ganz gut aufnehmen eigentlich. Natürlich kann man noch ein Feintuning machen, aber das ist im Wesentlichen schon mal so ein Mindestsetting. Wenn es weniger sein soll, ja, dann ist es vielleicht in einem Bürogebäude, wo wir eigentlich die Büros gemacht, die Labore gemacht haben oder die Studios, und dann habt ihr halt Büros, dann sagen wir doch so, ja, okay, die sind dann jetzt da, aber da werden wir, die würde ich jetzt natürlich nicht zeigen. Oder da sagen wir auch nicht groß, dass das von uns gemacht ist.
Es ist halt nur das, was du jetzt, es ist ganz spannend. Klar, also eure Kunden, sehr viele aus der Medienbranche mit einem großen Verständnis für das Thema. Aber das Lustige ist, in der Industrie, die Realität sieht so aus, dass das, was du als Minimum siehst, was ich auch als Minimum sehe, und wir reden jetzt nicht von, also ist ja immer ganz wichtig, gerade im Corporate- oder Industriekontext zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht aus der Warte eines Tonmeisters und sag, okay, das muss jetzt akustisch perfekt sein, sondern so, dass man da drin gerne und gut kommuniziert. Das ist für, ich würde mal aus dem Bauch raus sagen, 95% bis 98% der Unternehmen absolut High-End und schon over the top. Also da ist, das ist halt so schade, dass da, es ist noch nicht mal böser Wille, es ist einfach wenig Aufklärung und null Verständnis. Und trotzdem, wenn man nachbohrt, das mache ich immer ganz gerne, weil ich habe ja durch meine jahrelange Lehrerfahrung und meine Trainingsfirma früher viel mit Laien und Verständnis machen zu tun gehabt. Wenn man nachbohrt und auf die typischen Probleme hinweist, dann kommen auch alle und sagen, ja, stimmt, so nach einer halben Stunde nervt das. Und die Gegenseite, die fragt öfters mal nach, weil sie uns nicht verstehen. Aber so ist das halt. Da kann man ja nichts machen.
Ja.
Doch.
Doch, da kann man was machen, klar. Ich finde es auch wirklich bemerkenswert. Heute ein Beispiel, heute Morgen auf dem Weg ins Büro, ich habe Radio gehört im Auto und da war ein Interview mit einem Zukunftsforscher und der hat so schlecht, ich weiß nicht, der war in seiner Toilette, so klang das. Ihr kennt ja alle so Videos, wo man der Interviewte zu Hause sitzt irgendwo an seinem Computer und das klingt ganz schlecht. Also klar, als Radiostation kann ich da jetzt nicht viel dran ändern. Ich kann den Leuten ja nicht vorschreiben, was die machen, aber wenn ich Kunden darauf hinweise, ihr kennt das doch auch alle, das kennt ja jeder. Ist euch das nicht unangenehm? Und meistens sagen sie dann ja, aber manchen ist es tatsächlich nicht unangenehm.
Es fehlt der Vergleich. Es fehlt der Vergleich. Ja. Das ist ganz oft. Dieses Vorher-Nachher. Also ich habe das ganz oft nicht mitbekommen, wenn ich dann so Hörvergleiche gemacht habe. Zum Beispiel hatte ich auch vor anderthalb, zwei Jahren im Podcast, und ich werde es wahrscheinlich nochmal als neue Folge rausbringen, Mikrofon im heiligen Flur, Mikrofon bei mir im Studio. Da habe ich Feedback bekommen, Wahnsinn. Das hätte ich ja nie gedacht, dass der Unterschied so krass ist. Die Leute kennen es halt nicht. Woher auch? Ne? Das ist das Thema meistens.
Ja. Aber über AB-Vergleiche kriegst du sie schon meistens, oder? Dass du sie hören.
Ja, das meinst du.
Ja. Ja, okay.
Genau. Also das
wenn sie dann ich immer noch
früher an
sagen,
Webinaren das.
Ja. Genau. Wenn sie dann ja, immer also noch Webinaren sagen, wir brauchen es nicht, dann ist natürlich eine Budgetsache. Dann kann es sein, dass das Budget halt nicht da ist. Dann gibt's andere Gründe. Dann wird's vielleicht mal nachgerüstet. Aber wir würden auf jeden Fall nie einen Kunden zurücklassen, der nicht zumindest mal aufgeklärt wurde von uns darüber.
Definitiv. Ja, also der AB-Vergleich ist super. Ich habe das früher in meinen Webinaren öfters gemacht. Jetzt geht's ein bisschen schwerer, weil seitdem ich mein eigenes Studio habe, hier drin eine schlechte Raumakustik zu zeigen, ist schwierig. Früher habe ich aus meinem Büro gemacht. Da ging es einfacher.
Ich bin im Büro. Ich hoffe, es klingt vernünftig. Also wir haben wenigstens ein vernünftiges Mikrofon jetzt mal besorgt uns für heute, für den Podcast. Ich hoffe, es ist okay.
Gut. Der Rest macht die Nachbearbeitung, aber es ist auf jeden Fall schon mal, sag ich mal, zwei Drittel besser als die normalen Büroräume, die meisten haben.
Hier ist noch ein Beispiel, ein anderer Konferenzraum. Hier ist mal so Campfire-Style. Das heißt, die Leute sitzen im Kreis um so eine Eule rum. Die ist jetzt nicht da auf dieser Tonne, wird dann so eine Eule positioniert. Und auf diesen Tisch, Beistelltischchen, die da sind, können Videomonitore projiziert werden, wo dann die anderen Teilnehmer projiziert werden oder und einen Platz in dieser Runde bekommen. Leider habe ich noch nicht an so einer Konferenz teilgenommen. Ich habe es noch nicht in Aktion erlebt, aber wir haben den Raum dann mal den Star Wars Raum genannt und dachten, okay, dann probiert das mal hier.
Spannend, wusste gar nicht, dass es sowas schon gibt mit dem Projizieren. Aber das ist halt Konferenztechnik, ne?
Das anderes, ist Konferenztechnik anderes Feld. Jetzt, ja, genau. Dann würde ich dir ganz gerne noch kurz Sony Music in Berlin zeigen, weil Sony Music als Musik-Company, es hat natürlich besondere Anforderungen an ihr Headquarter. Wir haben das Headquarter zusammen mit Berliner Architekten gemacht. Die Berliner Architekten waren von Carhartt, die waren für das Design zuständig. Und wir haben dort die ganzen Studios und Bau- und Raumakustik geplant und haben auch die Studios dann ausgeführt. Sony als Company wollte jetzt wieder ein Inhouse-Studio haben, um einfach auch Künstler, die bei ihnen sind und in der Nähe sind bei ihnen, auch schnell mal ad hoc irgendwie in ein Studio einladen zu können. Da ist noch gerade noch jemand anders da, lass eine Kollaboration machen. Setzt euch doch mal zusammen ins Studio und macht mal. Das ist sehr schön geworden. Also hier oben sehen wir die Regie. Das ist jetzt klassisches Musikstudio. Hier ein Diffusor an der Rückwand in der Regie. Hier ist so ein Multifunktionsaufnahmeraum. Und das wird tatsächlich sehr viel genutzt. Also immer wieder sehe ich Clips, Reels irgendwo, wo Künstler dort sind. Zuletzt jetzt noch bei der ESC-Vorausscheidung. Da war auch ein Künstler, wie hieß er noch, der mit dem tollen Gesicht, wo der Raab so begeistert war. Der hat zum Beispiel auch nicht dort gesehen. Gearbeitet. Hast du nicht gesehen? Ist sehenswert. Das ist einfach mal.
Also Studio würde ich gerne sehen, aber ESC.
Nein, das ist ja die Vorauswahl, wo wirklich gute Bands sind. Also die Raab kann das ja, finde ich. Und einfach mal lange über Musik reden, hören, das fand ich schon einfach wieder toll. Das findet sonst im Fernsehen ja kaum noch statt.
Interessiert ja auch das Fernsehen und die breite Masse nicht mehr. Also die Leute sind ja meiner Meinung nach entwöhnt worden, aktiv vom Mediengeschehen. Weil früher hat es im Mainstream ja auch funktioniert, dass hochwertige Musik in Massen konsumiert wurde. Also
ja.
Meine Frau hat es angeguckt. Die war ganz begeistert, ja.
Ja, siehst du, okay, da bin ich ja nicht ganz so falsch. Nee,
aber sie ist die Musikerin.
Erfrischend.
Also ich bin auch Musiker, aber ich bin da mittlerweile, bin gebranntes Kind. Ich bin ausgestiegen aus der ganzen Branche und ist einfach nicht mehr meine Welt, merke ich.
Ja, das hast aber du mir schon mal angedeutet. Das musst du mir mal beim Treffen dann genauer erzählen, was da war.
Jahrelange Frustration, weil ich immer höchste Qualität produzieren wollte in einer Branche, die halt einfach sich eigentlich kontinuierlich im Tiefflug oder ich sag mal im Sturzflug befand. Und wenn du von einer Plattenfirma gesagt bekommst, ja, ist toll, wir können wieder so ein Projekt machen, aber Budget müssen wir um 50% kürzen, dann denkst du irgendwann mal, nee. Und das war vorher schon so, dass wir es mit zwei Mann machen konnten, aber nicht mit dem Team. Und jetzt bin ich in einer ganz anderen Szene und plötzlich sind hinter den Preisen Nullen dran, die es vorher nicht gab und ich mir dann denke einfach, ja, so kann man arbeiten. Also mir geht's ja nicht um einen schnöden Mammon, sondern ich will ja meine Kunden zufrieden machen und Qualität liefern. Umso mehr freut es mich zu sehen, dass in Deutschland noch große Tonstudios gebaut werden, aber natürlich keine freien Mietstudios, wie es früher gang und gäbe war, sondern natürlich unternehmensgebunden, weil anderweitig kannst du es nicht mehr finanzieren.
Ja, wenigstens springen die in die Bresche und machen was. Also das ist ja schon klar.
Es ist vermieten kannst du das Studio nicht mehr.
Ja, das also wird auch vermietet, aber ich weiß jetzt nicht, wie die Auslastung da ist, wie oft da in-house oder wie oft da externe Produktionen sind. Aber natürlich hat Sony Music in diesem Gebäude noch andere. Die haben natürlich auch Verwaltungen und Mitarbeiter, die nicht im Studio sind. Aber natürlich dadurch, dass alles immer musikzentriert ist, wird natürlich großer Wert gelegt auf Meetingräume, die auch multifunktional, multimedial bespielbar sind, die gut klingen, dass man sich da immer Musik anhören kann. Es gibt auf jedem Stockwerk Musikvorführräume. Und das ist wirklich, haben sie toll gemacht. Und wir haben auch die Büroakustik da gemacht, dass die also auch sagen, okay, also die Leute können nicht in so einem scheppernden Großraumbüro sitzen und dann erwarten wir, dass die ein Gefühl haben für Qualität in der Musik und so weiter. Und das haben sie, dem haben sie schon Rechnung getragen. Das ist gut geworden. Das ist zum Beispiel hier, das ist der Grundriss im Erdgeschoss. Hier in der Mitte sind zwar drei Besprechungsräume. Hier rechts ist das Studio. Und hier vorne ist die Kantine. Die Kantine kann auch für Live-Events genutzt werden, also für kleinere Sessions und Inhouse-Konzerte. Hier oben gibt es auch einen Multimedia-Raum, der wird einmal für Yoga-Sessions oder so für Mitarbeiter genutzt, aber auch multimedial für Streamen kann der benutzt werden, auch für Projektionen. Und auch das Foyer habe ich mittlerweile schon öfter mal in irgendwelchen Videos oder auch Filmproduktionen gesehen. Also es wurde halt schon darauf Wert gelegt, dass das Ganze vorzeigbar ist und jede Ecke vom Gebäude besonders ist und diesem Anspruch gerecht wird. Das ist mal der große Meetingraum, der Boardroom. Ja, hier vorne.
Sehr schick.
Finde ich auch diese Melting Disco-Kugel, die Akustikdecke, wir haben Vorhänge. Also da hat man wirklich auch auf die Akustik, Raumakustik Wert gelegt. Das ist jetzt mal oben in der CEO-Etage. Der CEO hat nochmal hier hinten so einen eigenen Empfangsraum. Da steht mittlerweile auch ein Flügel drin. Da kann also auch gespielt werden. Und es gibt hier diesen, in dem Fall jetzt hier so diamantförmigen Musikhörraum. Das ist jetzt hier dieser Raum, den wir hier rechts sehen, wo ein großes Sofa drin ist. Das war jetzt noch leider aus der Bauphase. Ich habe keine fertigen. Also hier hinten ist ein Touchpanel für Medienzuspieler. Das ist am vorne am Tisch ist halt ein Lautstärke-Poti. Da ist eine hochwertige Anlage drin und natürlich ein hochwertiger Monitor, sodass man da Videos und Audio- und Videoproduktionen abspielen kann, hochwertig. Und das, so einen Raum gibt's auf jeder Etage. Die hatten immer leichte Unterschiede. Ich gehe nochmal kurz zurück. Also, wo haben wir den anderen? Genau. Hier auf den anderen Etagen liegt, sitzt er zum Beispiel da in der Ecke. Und die haben immer eine etwas andere Atmosphäre, aber die gleiche technische Ausstattung, also genauso hochwertig ist nicht, dass der CEO die bessere Anlage hat, sondern auch die Produktmanager haben da schon vollwertiges Besteck und können ihr Produkt dort beurteilen. Ja, das waren mal so die drei Beispiele, die ich aus der unseren Projektwelt, unseren Projektarbeiten mal zeigen wollte.
Sehr, sehr spannend, definitiv. Und nochmal für alle, die bisher gehört haben, es lohnt sich wirklich auch das Video anzuschauen bei YouTube, um halt die Fotos von den Projekten zu sehen. Finde ich super, super spannend. Vielen, vielen Dank für deinen Input. Wenn du die Möglichkeit hättest, Unternehmen, sag mal, so eine Abschlussbotschaft mitzugeben, jetzt mal bezogen, eher so auf meine Zielgruppe, also Unternehmen, die sagen, okay, wir kriegen mit, wir müssen Content produzieren, jetzt gar nicht aus der Medienwelt kommen, sondern sag mal, die häufig etwas nüchterner wirkende Industrie, wobei ich finde, und das Industrieunternehmen haben so wahnsinnig viel zu zeigen. Wir waren gestern bei einem Unternehmen, bei der Firma Multipont, den Vertriebsleiter hatte ich auch im Podcast, den Philipp Kapser, und die stellen Mehrkopfwägesysteme her. Und wenn du nicht weißt, was das ist, ist das völlig in Ordnung. Aber damit kommt quasi das Gummibärchen in die Tüte und der Rucola in die Verpackung. Also es sind Wiegesysteme, industriell. Und das ist so unglaublich spannend. Wir haben gestern eine kleine Werksführung bekommen, was deutsche Ingenieurskunst im Spezialmaschinenbau kann. Und dass solche Unternehmen halt einfach auch sichtbarer werden, ist einfach unheimlich wichtig in heutigen Zeiten. Multipont hat es erkannt. Die sind schon im Videokommunikationsbereich aktiv, wollen sich noch professionalisieren. Aber natürlich gibt es bei allen Unternehmen, wenn sie es auch verstanden haben, welcher Mehrwert das gibt, gibt es so diesen Punkt, okay, aber warum sollen wir jetzt beispielsweise einen multifunktionalen Corporate-Studio-Raum mit einer guten Raumakustik oder auch einem ansprechenden Set-Design beauftragen und darin investieren? Reicht doch eigentlich, wenn wir irgendwo in einem Konferenzraum die Videokamera haben und dann in dem Raum, wo die Produkte stehen, noch eine Webcam. Hm. Was würdest du ihnen, sag ich mal, als Abschlussstatement sagen, warum sich es langfristig definitiv lohnt, von vornherein vernünftig zu investieren?
Es gibt natürlich verschiedene Strategien, wie man da rangehen kann. Da bin ich jetzt auch kein Experte. Ich war nur zufälligerweise letzte Woche in Frankfurt auf einem Corporate Studios Summit, wo wirklich mal Leute waren, die tatsächlich die Kanäle bespielen, die für Firmen Corporate Videos macht oder Corporate Media machen. Es waren Techniker da, es waren Leute wie ich da. Ich war in dem Fall als interessierter Gast da. Und wenn man natürlich als Firma eine Guerillataktik fährt, wie jetzt, da waren Vertreter der Deutschen Bank und da war einer von Ziel ADEC. Ziel ADEC ist der Weltmarktführer für Ventilatoren.
Du meinst den Rainer.
Rainer. Den Rainer, Rainer. Genau, der Rainer war
persönlich.
Da. Ja, genau.
Das ja, den kommt auch bei mir im Podcast. Ah, cooler
ja.
Typ.
Ja, Rainer braucht kein Studio. Der, nee. Das läuft anders. Also
der ist das Programm. Ja, der hat genau. Bei uns, muss ich ganz kurz erzählen, wir haben ja so ein mobiles Pop-Up-Studio, wo wir auf verschiedenen Events sind. Wir waren beim Tag der Industriekommunikation letztes Jahr in Fürstenfeldbruck und da habe ich gesehen, dass Rainer auch da ist. Hab ihn bei LinkedIn angeschrieben, Rainer, komm rüber ins Studio, lass uns einen Podcast aufnehmen. War nicht mein Podcast, der kommt noch, sondern auf der offizielle Podcast vom BVIK. Und der Kollege, der ihn interviewen sollte, war noch auf Toilette. Und musste sich noch ein bisschen frisch machen. Und Rainer kam an und sagte, naja, wo ist er denn jetzt? Naja, der kommt gleich. Naja, dann fange ich schon mal an. Also wenn ich mich jetzt interviewen würde, und da hat er 20 Minuten lang, der Kollege, der Kevin, kam noch rein und wollte mit ihm reden. Der hat 20 Minuten, hat er sie oder eine Viertelstunde alleine sich selber interviewt. Hör mal, zum Glück hat meine Frau auf Aufnahme gedrückt. Wir haben auf dem Boden gelegen, wir haben uns weggeschmissen. Das war, deshalb, Rainer braucht gar nichts. Der braucht nur irgendeine Kamera und irgendein Mikrofon und dann läuft's.
Also wenn du auf so jemand triffst, dann bist du am besten still und hörst zu. Und da, oder kann, man kann sich nett über ihn mit ihm unterhalten, aber natürlich muss ich Rainer nicht sagen, ob er ein Studio braucht oder nicht. Das weiß der schon, wie er das machen will. Alle anderen Firmen, in der Firmenkommunikation, also früher bei der Firmenkommunikation viel auch, oder viele Leute denken ja, wenn sie an Instagram oder sonst was sind, ja, wir müssen Bilder machen. Wir auch. Wir mussten auch jetzt lernen, dass ich mit Bildern auf Instagram, mit schönen Studiobildern, ich lock ja keinen, da kriege ich 5 Herzchen und dafür habe ich jetzt einen Tag lang gearbeitet. Mhm. Es muss ja mittlerweile, es Bewegtbild sein. Also ohne Bewegtbild kommst du nicht weit und das wird ja eher noch viel mehr, wenn ich dem denn glauben soll, was da alle die schlauen Leute analysiert haben, aber aus eigener Erfahrung kann ich das nur bestätigen. Und von daher, wenn man dort wahrgenommen werden will, irgendwie in der Social-Media-Welt, dann brauchst du Videos. So, die kannst du jetzt Guerilla machen, wie der Rainer Göll das macht und andere Firmen. Oder du kannst natürlich auch so Videos dann gut produzieren. Das heißt ja gar nicht, dass das immer die Projektpräsentation ist oder die Produktpräsentation, sondern alles, was du kommunizieren willst mit deiner Firma. Es kann natürlich, sollte eine gewisse Qualität haben. Und ich glaube, dass diese Qualitätsbar für diese Corporate-Filme immer höher geht. Und deshalb werden die Leute irgendwann das dann wegsippen, also wegswipen, wenn es nicht gut ist. Dass man einfach, wenn man die Leute bei sich behalten will, dann muss das auch gut aussehen, gut klingen, professionell gemacht werden. Und da gibt es dann natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Was wollt ihr machen? Wollt ihr jetzt tatsächlich jemand haben, der spricht? Wollt ihr eine Talkrunde haben? Wollt ihr vielleicht mit VR was präsentieren? Wollt ihr durch eure, was weiß ich, Hersteller von Getrieben? Wollt ihr durch die Getriebe gehen und Nerds jetzt zeigen, was toll bei euch anders ist oder so? Das ist ja alles möglich. Und aber dafür braucht man natürlich die Umgebung, die das auch erlaubt, dass man das machen kann. Und da sind wir dann schon bei professionellen Studios. Und wenn die Leute sich schon anfangen, über VR oder sonst was nachzudenken, die ganze Technik, die kann ich ja nachrüsten. Da kann ich ja auch sagen, ich habe einen Raum, ich stelle das da rein. Oder heute ist, ich brauche jetzt einen anderen Rechner, der mir die 3D-Modelle macht. Ich brauche eine andere VR-Technik, ich brauche eine andere Kamera. Das kann ich alles machen. Aber den Raum, den kann ich eigentlich, muss ich am Anfang bauen. Das ist immer das, wo wir sagen, also Schalldämmung müssen wir ganz früh drüber reden, was sind eure Ansprüche, weil es lässt sich schwer nachrüsten. Man kann nicht sagen, ja, dann mache ich da jetzt nochmal was hin. Da muss ich bauen, dann muss ich das rausnehmen, was ich vorher installiert habe. Ich habe Staub, ich habe wieder eine Baustelle. Darum muss man da ganz sorgfältig beraten und entscheiden. Und bei der Raumakustik ähnlich. Das wird ja einmal installiert und dann hält das ja auch. Wir haben ja meistens leider Kunden nur einmal, weil diese Studios halten ja 10, 20, 30 Jahre und vielleicht ein bisschen nachher noch was anbauen, was ändern, aber die meisten Kunden haben wir nur einmal. Leider.
Mhm. Ja, aber das Thema Qualität bin ich absolut bei dir und das also ich finde gerade in der jetzigen Situation, ich rede mir den Mund fusselig und die Hauptarbeit bei mir ist mittlerweile wirklich aufklären. Ich habe gerade eine Bestätigung bekommen von der Wirtschaftsförderung, wo ich jetzt wieder einen Workshop mache, zu dem Thema halt einfach das Bewusstsein, dass man das Unternehmen Bewegtbild machen sollte. Man muss ja nicht machen. Also ich meine, es gibt genug Unternehmen, die sagen, haben wir immer schon so gemacht. Übrigens der Knaller am Rande, mir hat jemand erzählt, das weiß aus erster Hand, von einem Unternehmen, wo die Mitarbeiter keinen Zugang zum Internet haben. Weder E-Mail noch irgendwie anders Internet. Heute. Unternehmen überlebt deswegen, weil der Gründer eine absolute Koryphäe ist in dem, was er macht. Er hat was entwickelt, was einzigartig wohl ist. Aber der ist jetzt auch irgendwie schon weit über 80. Und ich finde, das ist so das Extrembeispiel, das haben wir immer schon so gemacht. Aber ansonsten ist es einfach extrem wichtig für Unternehmen, in die Richtung zu gehen. Und der nächste Schritt ist, was ich auch häufig erlebe, so ein Unverständnis oder so ein, ja, wieso, ist dieses Qualitätslevel. Es ist, wie sagte ein Freund von mir so schön, naja, jeder 0815-Streamer hat heute eine bessere Videoqualität als 90% der deutschen Unternehmen in der Videokommunikation. Ich rede mal nicht von Imagefilmen, sondern von tagtäglichen Dingen oder Formaten. Da ist jeder junge Streamer besser ausgestattet. Das ist eigentlich traurig und es wird nicht wahrgenommen.
Es war auch lange Zeit ein Argument, was wir dann zu hören bekommen haben, ja, wenn wir jetzt so hochwertig produzieren, wo wird der Content denn abgespielt? Also unsere Zielgruppe, die hat das doch gar nicht, die hört, kriegt das doch gar nicht wieder. Aber mittlerweile kann ja jedes Handy dir Immersive Audio auf den Kopfhörer projizieren und so weiter. Die Bilder, die Handys werden höher, hochauflösender. Also da hat sich ja auch viel getan. Und da, das haben viele noch nicht so wahrgenommen. Und das wird ja nicht aufhören, diese Entwicklung.
Nee, und vor allen Dingen, weißt, wenn du mal davon sprichst, Beispiel gestern bei dem Unternehmen, das sind ja Produkte, Maschinenbau, da reden wir über 6-7-stellige Kosten, also oder Investitionen für Geräte, die Kunden tätigen. Wenn ich mich dann da in der Kundenkommunikation im 1-zu-1-Kontakt mit vernünftigem Sakko, guter Kleidung, anständigem Auto hochwertig präsentiere, damit es auf einem Qualitätslevel ist. Warum machen das wirklich über 90% der Unternehmen in der Online- oder in der Videokommunikation immer noch so, dass die repräsentative Seite, sprich im Video, so schlecht ist im Verhältnis zum hohen Qualitätsanspruch beim eigenen Produkt? Und von daher bin ich überzeugt. Die Qualität auch für den Raum wird immer wichtiger.
Wir haben mal für einen großen Gerätehersteller im Broadcast-Bereich ein Showroom entwickelt und haben auch ein Labor für ihn geplant. Und in der Entwurfsphase hat dann der Besitz, der Inhaber dieser Firma tatsächlich gesagt, so, das ist alles gut und schön, aber das ist nicht, was ich meinen Kunden zeigen möchte. Bei uns geht jeder Euro ins Produkt. Das Studio haben meine Kunden, wir haben das nicht. Und er hat sich ganz bewusst dagegen entschieden. Und das sind natürlich Fälle, das kann ich nachvollziehen aus seiner Warte. Das ist jetzt nicht für Content-Produktion, das ist wirklich um als Showroom natürlich gedacht. Und da möchte er dieses schwäbische, zurückhaltende, das Understatement transportieren. Das ist eine Entscheidung, das finde ich in Ordnung. Seine Mitarbeiter fanden es aber nicht in Ordnung, weil die sitzen nachher da drin und müssen doch Sachen vorführen, wo natürlich dann auch Nuancen gezeigt verkaufen. Werden sollen. Genau. Ja. Im Nachhinein hat es sich... haben die Leute dann schon gesagt, hätten wir es doch anders entschieden, aber gut, jetzt ist es so. Der Chef hat gesagt.
Ja, aber das ist echt auch eine ganz, also mittlerweile, meine Hauptbubble mittlerweile bei LinkedIn ist ja die Vertrieb Marketing, also ganz was anderes eigentlich, wobei ja ganz anders ist es nicht wie früher, ist halt jetzt wenig die technische Seite mittlerweile und deshalb habe ich eine ganz andere Sicht auf solche Einsichten. Früher, vor 15 Jahren hätte ich auch gesagt, das Wichtigste ist die Qualität meines Tuns, ne, die Technik und die Details, da hätte ich ihnen absolut recht gegeben. Aber sowas kannst du dir nur leisten. Vielleicht hat das Unternehmen das Glück, wenn du eine absolute Koryphäe bist und die Leute an dir nicht vorbeikommen. Jedes andere Unternehmen, was Wettbewerber hat, hat keine Chance mehr zu. Also ich höre das jeden Tag von meinen ganzen Vertriebskontakten. Das sind mittlerweile jeden Tag auch mehr. Und die sagen alles Gleiche, wenn die deutschen Unternehmen gerade im Mittelstand nicht endlich mal aufwachen und vom Auftrag annehmen zum proaktiven Vertrieb und dazu gehört ja auch Marketing und auch, dass man dann vernünftig aus in den Showroom hat, dass man sich vernünftig präsentiert und nicht nur im Real Life, sondern auch online oder im Content. Da werden viele Unternehmen in den nächsten Jahren auf der Strecke bleiben, weil sie einfach nicht mehr auffallen. Du bist nicht sichtbar, das musst du dir echt leisten können und das können die meisten einfach nicht.
Da gebe ich dir recht, aber ich bin auch kein Marketing-Experte, aber es klingt ja alles folgerichtig, aber wir werden sehen.
Oliver, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für die super spannenden Einblicke. Das war jetzt mal ein ganz, ganz anderes Thema im Vergleich zu meinen anderen Folgen, aber deshalb habe ich auch bewusst dich eingeladen. Und ich freue mich auch noch auf die andere Folge mit deinem Kollegen zum Thema Akustik. Ja, falls jemand von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern sagt, Mensch, das ist total spannend, was ihr da macht, dann findet ihr die Kontaktdaten vom Oliver auch in den Shownotes. Ich bin mal gespannt, wann wir unser erstes gemeinsames Projekt mal wirklich durchführen. Wir haben echt schon einige Sachen, wo du auf mich zukommst und sagst, das wäre jetzt zwar genau was für euch, weil klar, es gibt Größenordnungen, die machen wir nicht. Das ist gar nicht mein Anspruch. Ich würde kein Fernsehstudio und kein großes Tonstudio bauen wollen, weil da gibt es einfach Leute, die haben es ja drauf spezialisiert. Unsere Spezialisierung ist halt wirklich Videokommunikation im Alltag und vor allen Dingen, wir können halt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen und auch die ganzen strategischen Sachen mit den Unternehmen bearbeiten. Aber bin mal gespannt hab dich auf jeden Fall oder euch bei jedem größeren Projekt bei uns auch im Hinterkopf. Denn ich sehe es genauso wie du, Qualität bezogen auf den Raum hat ihre Berechtigung und ist extrem wichtig.
Ja.
In diesem Sinne.
Danke dir, Florian.
Vielen Dank und dann bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.
Sehr gerne. Danke. Ciao.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.